Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Lukas Galleitner-Gerz. Er ist Sprecher der Asylkoordination Österreich und einer der bekanntesten und renommiertesten Asyljuristen des Landes. Ganz besonders bekannt sind seine Einordnungen von Asylstatistiken und diversen politischen Äußerungen auf Social Media und seine kritische Stimme, die er immer wieder erhebt, wenn es um das Asylrecht allgemein geht. Heute wollen wir aber nicht über österreichisches innenpolitisches Klein-Klein sprechen, sondern eher die großen asylpolitischen Trends uns ansehen, was wir bereits jetzt erkennen und was uns vielleicht in Zukunft erwarten wird. Herzlich willkommen, lieber Lukas, schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich beginne mit einer allgemeinen, fast banalen Frage, die aber dann wieder doch nicht so banal ist, weil mir vorkommt, dieses Faktum ist irgendwie noch nicht so ganz in die Öffentlichkeit und auch nicht zur Politik vorgedrungen, nämlich die Tatsache, dass die Asylantragszahlen in ganz Europa, aber konkret auch in Österreich, seit vielen Monaten stark rückläufig sind. Also so niedrig, auf einem so niedrigen Stand wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. Was sind denn die Gründe dafür?
Also wenn wir uns die Situation in ganz Europa ansehen, dann ist diese Tendenz auf jeden Fall zu erkennen, und zwar schon seit einigen Monaten. Der Hintergrund, einer der Hintergründe ist natürlich die veränderte Situation in Syrien. Das bedeutet, dass wir schon eine gewisse Bewegung auch sehen aus dem Hauptzufluchtland, nämlich der Türkei, zurück nach Syrien, beziehungsweise eben nicht mehr so viele Personen, die jetzt von dort wegfliehen. Syrien ist sehr, sehr wichtig, was das angeht. Nimmt man die Situation in Österreich her, dann müssen wir zum Beispiel sehen, dass über oder knapp 50% aller Schutztitel in Österreich in den letzten 10 Jahren an Syrerinnen und Syrer gingen. Das heißt, das ist einmal ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, warum es zurückgegangen ist. Dann ist es natürlich auch so, dass die europäische Politik auch in Nordafrika natürlich seine Folgen zeitigt. Das heißt, man sieht hier schon auch teilweise weniger Überfahrten. Es ändert sich aber natürlich auch jetzt wieder in der Jahreszeit, wo hier mehr Überfahrten gewagt werden. Aber grundsätzlich muss man sagen, ein Hauptfaktor ist jedenfalls die Türkei beziehungsweise Syrien, wo die Situation etwas anders ist, was auch etwas unterbelichtete Situation in der Ukraine. Wir haben nach wie vor eigentlich 1000 Personen im Monat, die zusätzlich nach Österreich kommen. Wir haben aber auch Personen, die weiterziehen und zurückwandern. Das heißt, es ist jetzt nicht so groß, wie es im ersten Moment scheint, aber das ist eigentlich ein Thema, das, wenn man über das Thema Asyl, Flucht spricht, in Österreich auch gerne vergessen wird.
Und die geänderte Situation in Syrien, also Regimewechsel dort nach dem 8. Dezember vergangenen Jahres, hat ja auch bedeutet, dass über Familienzusammenführungsanträge von syrischen Angehörigen ohnehin derzeit gar nicht entschieden werden kann, weil wir nicht die entsprechende Datenlage oder den Einblick vor Ort haben.
Genau, also wir sehen in Österreich, wenn man trotzdem auf das kleine Level runterkommt, in Österreich sehen wir einen sehr starken Antragsrückgang seit circa November 2023. Das ist wirklich ganz klar in den Statistiken erkennbar. Und wenn man sich dann sich die Struktur der Asylanträge ansieht, nämlich quasi sind das jetzt originäre Anträge, das bedeutet Menschen, die eben hier meist irregulär einreisen und einen Antrag stellen, oder nachgeborene Kinder oder Mehrfachantragsteller, das heißt Menschen, die schon im Land sind, noch einen Antrag stellen. Wenn man sich diese Struktur ansieht, dann sieht man hier eine sehr starke Verlagerung im letzten Jahr eben von diesen originären Anträgen hin zu der Familienzusammenführung. Und da haben wir jetzt die Situation, wie angesprochen, dass eben diese Familienzusammenführungen de facto gestoppt sind, weil eben bei einerseits die Behörden sich schwer tun, momentan noch die Lage einzuschätzen in Syrien und deswegen keine Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch Aberkennungsverfahren von sogenannten Ankerpersonen oder Personen, die in Österreich Schutz haben, hier Aberkennungsverfahren einzuleiten. Und das hat die rechtliche Wirkung, dass eben Familienzusammenführungsverfahren gestoppt sind. Und das schlägt sich ziemlich massiv in der Statistik nieder.
Kannst du uns, wirklich nur einige wenige Zahlen nennen. Ungefähr, was haben wir derzeit monatlich für Asylanträge und wie hoch ist der Anteil jener, die über Familienzusammenführung noch in den letzten Monaten gekommen sind? Das waren ja unter 100 Menschen, soweit ich weiß, pro Monat.
Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr erst ca. 6.000 Asylanträge in der gesamten Zeit bis Ende April. Und davon sind aber nur eben 2.000 originäre Anträge. Momentan, das hat uns der Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl von der Behörde erster Instanz letzte Woche erzählt, haben wir etwa nur 10 Anträge am Tag österreichweit. Das ist 10 bis 15 Anträge, das ist sehr, sehr gering, wenn man bedenkt, das ist eine Behörde mit über 1.000 Personen, die dort arbeiten. Also da sieht man schon, dass die Dimensionen jetzt da sind. Bezüglich der Familienzusammenführung ist es richtig, wir haben so circa 100 insgesamt, nicht ganz 500 Personen in den ersten 4 bis 5 Monaten, die hier in Österreich nun über die Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind.
Okay, diese Zahlen möchte ich fast zusammenfassen als, das sind ja Peanuts, also vor allem mit, jetzt ist Österreich kein großes Land, aber immerhin doch 9 Millionen Einwohner und wir hatten schon, wie wir beide wissen, in der Vergangenheit wesentlich größere Fluchtbewegungen zu bewältigen. Was aber daran ein wenig widersprüchlich wirkt, ist ja, dass die Debatte zu Asyl und Flucht so aufgeladen scheint wie schon lange nicht mehr und eigentlich sogar aufgeladener im negativen Sinne als in den Anfangsmonaten 2015 dieser Bewegung damals. Das passt irgendwie nicht zusammen, ja, weil wenn man jetzt nicht diesen Einblick in die Asylstatistik hat, wie du ihn hast, ich vermute durchaus täglich oder zumindest wöchentlich rein, oder überhaupt mit dem Thema beruflich zu tun hat, dann würde man meinen, wir haben derzeit wieder eine Notsituation. Es wird ja auch argumentiert mit Notstand, dazu kommen wir vielleicht noch. Und vor allem, wir hätten es mit sehr, sehr hohen Zahlen zu tun. Also die Debatte ist eine, die nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern, vor allem in den deutschsprachigen, komplett kollabiert scheint. Da passt irgendwas nicht zusammen. Wie erklärst du dir das, ja, dass sozusagen der öffentliche Diskurs und vor allem auch der politische Diskurs zu Migration, Flucht und Asyl fast meilenweit von dieser Realität entfernt liegt, die jetzt bedeutet an den Grenzen und die Situation an den Grenzen, die ja wirklich entspannt ist im Vergleich zu dem, was wir in vergangenen Jahren schon erlebt haben?
Also vorab eben nur, um das zu unterstreichen, wir haben derzeit in der Grundversorgung in Österreich, das heißt quasi die Asylwerberinnen und Asylwerber, die in Österreich versorgt werden müssen in einem offenen Verfahren, wir haben die geringste Anzahl von Personen in den letzten 10 Jahren. Wir haben momentan circa 12.500 Personen, die in Österreich hier versorgt werden müssen. Aber wenn man bedenkt, dass wir im Jahr 2022 über 100.000 Anträge gehabt haben, dann sieht man schon, dass wir hier eine sehr, sehr geringe Anzahl an Personen haben und wir derzeit eigentlich sogar das Problem haben, dass die Strukturen gar nicht mehr so richtig kostendeckend aufrechterhalten werden können, weil zu wenige Menschen dafür da sind. Das heißt, in den Bundesländern werden Unterkünfte geschlossen, weil eben zu wenig Asylwerberinnen da sind. Aber das ist momentan eigentlich die Herausforderung für die Quartierbetreiberinnen, für die Strukturen. Diese jetzige Situation hat für mich wirklich etwas Irrationales. Es hat den Bezug zur Realität vollkommen verloren. Ich glaube, dass der Eindruck in der Öffentlichkeit also nicht mit den Fakten zusammenpasst. Und wie ich mir das erkläre, also ich sehe, es ist ja sehr oft das bemüht worden, der Kontrollverlust und der gefühlte Kontrollverlust der Bevölkerung. Und ich sehe hier eine sehr, sehr starke Überkompensation momentan. Also in einer Situation, wo man quasi eigentlich das Handeln gar nicht so starke Auswirkungen hat, werden diese richtiggehend von den Innenministern überzogen. Ja, also das Grenzspektakel vom Innenminister Dobrindt an den deutschen Grenzen, das ist ja geradezu bizarr. Ich frage mich manchmal, ob sich niemand getraut zu sagen, der Kaiser ist nackt. Also zu sagen, Herr Innenminister, das, was Sie machen, ist unsinnig und kostet wahnsinnig viel Geld.
Darf ich dich fragen, glaubst du, die wissen das nicht selber eh, machen es trotzdem? Ich meine, das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle, weil ich würde es absolut genauso einschätzen wie du. Ich frage mich dann immer, weiß das jetzt Nur als Beispiel, ein Dobrindt nicht eh, wenn er abends zu Bett geht, das wird nicht den Effekt haben, den ich da draußen sage, den es hat. Ja, das wird nichts bringen, aber ich mache es, weil ich komme halt diesem Unsicherheitsbedürfnis, diesem Wunsch nach Kontrolle der Bevölkerung entgegen, was Besseres fällt mir nicht ein und ich mache es halt. Oder aber glaubt er wirklich, weil er vielleicht die falschen Berater hat, weil er mit jenen sehr wenigen Juristen spricht, die ihm sagen, das hält europarechtlich und so weiter, denen vertraut er, denen glaubt er. Und in der Tiefe seines Herzens ist er der Meinung, er tut dem Land etwas Gutes und er wird wirklich dafür sorgen, dass dadurch nachhaltig die Asylantragszahlen rückläufig sind. Und vor allem, was ja auch die Argumentation ist, er gräbt damit den Rechtspopulisten das Wasser ab und er verhindert den weiteren Aufstieg der AfD. Große Frage, ich weiß, aber ich habe dich gewarnt, ich stelle heute die große Frage.
Ja, es ist eine große Frage und ich beschäftige mich ja in meiner Arbeit schon immer wieder auch damit, genau mit dieser Exegese von diesen Personen oder zu verstehen, warum macht wer was. Und bei der Dobrindt-Exegese stehe ich ein bisschen an, also vom deutschen Innenminister, wobei ich glaube, es ist beides. Es ist einerseits eben ganz egal, was ist, wir müssen jetzt quasi eine Maßnahme setzen und kommunizieren. Dass, ich meine, das ist zum Beispiel ganz groß jetzt in den Schlagzeilen gewesen, dass im ersten Monat nun 160 Personen an der Grenze zurückgewiesen wurden. Anscheinend, aus der Berichterstattung sind es anscheinend 160 Asylsuchende, die an den deutschen Grenzen zurückgewiesen worden sind. Das wird aber überhaupt nicht in einen Kontext gesetzt mit zum Beispiel der Bevölkerung von 85 Millionen in Deutschland und dem gleichzeitigen Umstand, dass es ja dennoch 8.000 Asylerstanträge in Deutschland in derselben Zeit oder seit Jahresanfang gegeben hat. Also in demselben Monat gegeben hat. Im Mai hat es 8.000 Asylerstanträge in Deutschland gegeben. Das heißt, ja, es ist dieser Verlust zur Realität einerseits da, das ist ihnen egal, aber gleichzeitig, und da sollte man, glaube ich, nicht außer Augen verlieren, ich glaube schon, dass es sich um ein ideologisches Projekt handelt. Also hier wird schon versucht, in einer Zeit, wo es eigentlich überhaupt nicht angebracht ist, denn sämtliche verifizierbaren Fakten stehen dagegen, aber dass man einfach sagt, wir probieren aus. Ich nenne das Ganze Executive Activism, ja, also das, was ja zum Beispiel sehr oft der Gerichtsbarkeit in den USA vorgeworfen wird, nämlich mit Judicial Activism, dass hier Richterinnen und Richter aktivistisch agieren würden. Da sehe ich eigentlich hier auf der Regierungsebene, und das sehe ich sehr, sehr problematisch, denn die Verfassung wird als etwas gesehen, was man ausprobieren muss, was man stretchen muss. Man muss die Integrationsministerin Blackholm hat ja auch gesagt, die EMRK würde der Regierung die Hände binden, als ob das etwas Negatives wäre und nicht eigentlich genau der Grund, warum es die Europäische Menschenrechtskonvention gibt, nämlich das Handeln von Regierenden zu beschränken. Hier werden Notstandsmaßnahmen bemüht und das sehe ich abseits von dem ganzen Asyldiskurs als wirklich problematisch an, denn eine Regierung, die eine Notlage herbeiredet, um sich nicht ans Recht halten zu müssen, das halte ich für extrem problematisch. Und hier ist der Asylbereich halt wieder mal der Bereich, wo man Sachen ausprobieren kann. Und deswegen sehe ich das schon als zum gewissen Ausmaß ein ideologisches Projekt.
Also schon auch im vollen Bewusstsein ein Handel. Man kann es nicht sagen, sie wissen es halt nicht besser, sie haben nicht die richtigen Studien gelesen oder sie haben die Statistik nicht verstanden.
Ich glaube, dass einige Personen hier involviert sind, sowohl auf der Beamten- als auch auf der, ja, ich würde auch in der wissenschaftlichen Elite, die hier durchaus hier ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Und wie gesagt, ich sehe hier kein Problem darin, dass man sagt, Personen denken politisch. Nur das sollte man auch offen deklarieren, dass hier teilweise hohe Beamte beziehungsweise Menschen aus einem wissenschaftlichen Betrieb hier tatsächlich auch eine gewisse Agenda verfolgen.
Also ich kann nur berichten, dass das bei uns in der Flucht- und Migrationsforschung auch ein großes Thema ist, weil der Mainstream, möchte ich sagen, der Flucht- und Migrationsforschung, wahrscheinlich 99% aller Forschenden und Lehrenden in dem Bereich, hätten von Anfang an dir sagen können und wären der Meinung gewesen, weil das ja auch nicht Rocket Science ist, dass Grenzkontrollen einfach nie im Leben diesen Effekt haben werden, den man sich davon erwartet. Jetzt stelle ich mal diese ganzen rechtlichen Fragen etc. hinten an, aber wir wissen einfach aufgrund vieler Jahre und Jahrzehnte empirischer Migrationsforschung, was passiert, wenn Grenzkontrollen eingezogen werden, die ja erstens mal bei einer 4000 Kilometer langen Landgrenze, die Deutschland nun mal hat, nie lückenlos sein können. Also für Polizisten gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Abgesehen davon müsste man deren Stunden und Überstunden zahlen. Das schaue ich mir an bei einem, darf ich sagen, bisschen maroden Land, was die Infrastruktur betrifft, wie Deutschland. Und das ist mal sozusagen das eine, dass das gar nicht funktioniert. Ja. Und da stimmen sehr viele Wissenschaftler dem zu. Das wissen wir, das ist auch gar nichts Neues. Und dennoch gibt es dann vereinzelte, sehr prominente Stimmen, nämlich in der Öffentlichkeit sehr prominente Stimmen, die den Diskurs seit vielen Jahren schon, möchte ich sagen, ganz stark auch weggeführt haben von diesen empirischen Erkenntnissen und Grundlagen der Migrationsforschung, die halt manchmal auch unbequeme Wahrheiten sind, weil wir haben halt nicht irgendwie diesen Zauberstab und dann gibt es weltweit keine Flucht mehr. Das wäre schön, das würden wir uns alle wünschen, sondern wir sagen halt oft auch Dinge wie, das funktioniert so nicht. Ich kann dir nicht umgekehrt sagen, was funktioniert, aber es funktioniert nicht. Ja, im Gegenteil, du machst damit ein Konjunkturprogramm für die Schlepper, weil die können damit argumentieren, jetzt sind die Grenzen dicht, jetzt kostet es mehr, wenn ich dich rüberbringe. Dass das aber eigentlich nicht dazu geführt hat, dass dieses Wissen gar nicht mehr verfängt eigentlich in der Öffentlichkeit, weil eben von gewissen auch Personen, die aus der Forschung kommen oder die man der Forschung zuordnet, ich möchte es gar nicht bewerten, schon immer wieder diese radikalen, dieser eine Hebellösung präsentiert werden. Und das macht es wirklich schwierig, weil wir umgekehrt überhaupt nicht wissen, wie sich diese große Masse der Migrationsforscher, die das kritisch sehen würden, jetzt gar nicht unbedingt nur aus humanitären Gründen, sondern weil wir wissen, dass es nicht funktioniert, wie die sich da positionieren sollen. Und vor allem aber, was das auch mit der Legitimation einer kritischen Flucht- und Migrationsforschung macht, die sich dann irgendwo, finde ich, schon in der Öffentlichkeit ständig rechtfertigen muss. Warum haben denn wir nicht diese sehr pragmatische Lösung? Ja, einmal thinking out of the box, bitte. Ja, jetzt machen wir halt endlich das, was die Bevölkerung will, weil es bringt ja nichts, wenn ihr da im Elfenbeinturm sitzt und schöne Paper veröffentlicht und dauernd sagt, was nicht geht. Wir wollen aber, dass es geht und setzen uns über nicht nur Empirie hinweg, sondern dann in letzter Konsequenz auch übers Recht. Also das ist schon ein starkes Thema. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, dass sozusagen dieser wissenschaftliche Diskurs überhaupt nicht mehr abgebildet ist in der politischen Debatte, warum wir jetzt dort sind, wo wir sind. Und das andere ist einfach, ich möchte was sagen, die Realität da draußen. Und dann natürlich das, was du gesagt hast, dass es eigentlich schon ein ideologisches Projekt ist, wo mehr dahinter steht. Ich würde trotzdem gerade auch konservativen Parteien oder sozialdemokratischen Parteien so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben. Ich glaube schon, dass einzelne handelnde Akteure der Meinung sind, na, machen wir halt ein bisschen irgendwie härtere Asylpolitik und dann verliert die AfD. Die glauben, dass auch, ich meine, da gibt es auch wahnsinnig viel politwissenschaftliche Forschung, die zeigt, dass das nicht der Fall ist. Es gibt, glaube ich, auch aus der jüngsten Geschichte Beispiele, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Aber die Frage ist schon auch, geht es da nicht viel mehr, also auch wahrscheinlich bei Kräften, denen jetzt die AfD eher egal ist, geht es da nicht schon auch ganz stark um eine Art Auseinanderdividieren einer Gesellschaft und eigentlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt damit allalong zu schwächen. Weil das passiert doch eigentlich, indem ich ständig auf dieses Migrationsthema so hinhacke und alle Themen, vor allem bildungspolitische Themen, aber auch andere, nur durch die Migrationsbrille sehe.
Ja, also ich teile das zum großen Teil auf jeden Fall, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Bei mir ist es so, dass ich denke, das ist ein allgemeines Thema, ein paar Probleme mit der Aufklärung. Also, dass die Wissenschaft nicht mehr so gehört wird, das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich sehr problematisch und dass das quasi herabgewürdigt wird mit, ja, die einen sagen das, die anderen sagen das, aber eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung damit stattfindet. Ich muss sagen, aber aus meiner Erfahrung her ist es schon so, dass, also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass meine Arbeit den Impact hat, den ich mir wünschen würde. Aber ich glaube, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Also ich versuche einfach trotzdem immer wieder auf diese Fragen einzugehen und auch diese Figuren, die hier kreiert werden, nämlich ihr seid zu wenig pragmatisch oder ihr bietet zu wenig Lösungen an. die schon versuchen, einfach ganz klar zu dekonstruieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt momentan, und das fehlt mir teilweise auch in der Berichterstattung, also an Medien gerichteter jetzt Vorwurf oder Anregung, ja, dass man hier schon dranbleibt, dass man zum Beispiel, wir haben zum Beispiel seit Jahren immer die Debatte über Auslagerung an sichere Drittstaaten. Man hört eigentlich nie einen Namen eines sicheren Drittstaates. Das heißt, hier wird eine Figur kreiert, die immer wieder beschworen wird. Oder jetzt erst jüngst wieder mit dem Brief von Bundeskanzler Stocker gemeinsam mit Meloni zum Beispiel aus Italien, die hier eine Abweichung des EGMRs, also des Europäischen Gerichtshofs, fordern von seiner jüngsten Rechtsprechung, ohne zu nennen, was sie genau meinen. Ja, also hier wird wiederum gesagt, nicht die Menschenrechte seien das Problem, sondern die Judikatur. Wenn man dann aber nachfragt, was sie meinen, dann kommt nichts. Ja, und hier werden so Figuren beschworen, das setzt sich auch in den Köpfen fest. Wenn man aber konkret dranbleibt und sagt, reden wir drüber. Ja, also ich bin wirklich abgekommen davon, irgendwie moralisch zu appellieren. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir das Rechtssystem und den Flüchtlingsschutzsystem, das wir jetzt haben, wirklich eine geronnene Erkenntnis der größten, schlimmsten Sachen sind, die auf unserem Kontinent passiert sind, vor allem nach der Shoah. Und davon bin ich wirklich überzeugt, dass wir hier daraus lernen müssen und bevor wir das über Bord werfen, zumindest verstehen, warum es gewisse Sachen gibt, die es geben soll. Und das fehlt mir so ein bisschen, weil hier sehe ich eine sehr ahistorische Betrachtungsweise. Es wird immer nur beschworen, wir haben jetzt andere Zeiten und deswegen verstehe ich aber gleichzeitig nicht, warum gefordert wird, dass der Europäische Gerichtshof quasi wieder zurückgeht auf seine Rechtsprechung in den 60er Jahren, wenn wir doch jetzt dynamischere Zeiten haben. Also es ist auch nicht stringent, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig durchzukommen. Also jetzt zum Beispiel bei gewissen Medien, wenn eine Geschichte Fahrt aufnimmt, hier dann zu versuchen zu erklären, keine Ahnung, Thema Sozialhilfe, 9.000 Euro, dass das für 11 Kinder ist, dass da wahnsinnig viel hineinspielt in diese Situation, dass was man eigentlich auch dagegen machen könnte, dass man nicht so weit kommt, dass wir schauen können, wie können wir Personen besser helfen, unterstützen, dass sie auf eigene Füße kommen. Da ist einfach der Zug schon abgefahren, weil die Aufmerksamkeitsspanne weg ist. Aber wir müssen, glaube ich, trotzdem, oder ich bleibe dabei, einfach weiterhin aufzuklären, zu versuchen, hier durchzudringen, denn die Lösungen, die hier angeboten werden, sehe ich nicht.
Ja. Also ich bin total bei dir. Ich sage immer, Resignation ist keine Option, beziehungsweise können wir dann danach immer noch, wenn wir alles versucht haben. Aber ich stelle mir schon zunehmend die Frage, oder ich bekomme sie auch oft gestellt und ich struggle dann immer ein bisschen eine Antwort zu finden, deshalb reiche ich sie jetzt an dich weiter. Wie lange geht das jetzt noch so weiter? Also wann ist Rock Bottom und wann geht das Ganze irgendwie wieder bergauf? Oder geht das bergauf? Oder vielleicht darf ich es konkreter machen, wie lange wird es die Genfer Flüchtlingskonvention noch geben? Wie lange wird es das Asylrecht in der Form, wie wir es kennen, noch geben? Wie lange wird sowas wie ein Non-Refoulement-Prinzip, das derzeit schon massiv unterwandert wird an gewissen geografischen Punkten, Polen, Belarus beispielsweise und anderswo und in Verbindung mit gewissen Fluchtsituationen, wie lange wird das noch Bestand haben? Ja, weil wir sehen ja jetzt, Dinge verändern sich auch auf der rechtlichen Ebene. Also dieses sogenannte Verbindungskriterium wurde seitens der EU jetzt schon gekippt oder soll gekippt werden. Also dass man Asylwerbende nicht in ein Land unterbringen kann, abschieben kann, wo sie oder halt unterbringen kann, auslagern kann, wo sie überhaupt keine persönliche oder sonstige Verbindung dazu haben. Das wäre nämlich diese Frage von Auslagerung in einen Drittstaat, der auch nie genannt wird. Also da passieren ja Dinge. Da passieren Dinge auch teilweise sehr schnell, wie wir in den Vereinigten Staaten sehen. Wie lange geht das, glaubst du, noch weiter? Also wie lang muss unser Atem sein, um da dagegen zu halten und nicht zu resignieren? Und wo würdest du einen Moment erkennen oder wo würdest du sagen, da muss man ansetzen, weil da ist zumindest das Potenzial einer Verbesserung oder eines Widerstandes möglich, weil auch das kippt ja derzeit total weg.
Also, dass jetzt vor allem bei Rechte von jene Menschen, die sich am wenigsten wehren können, als erstes angegriffen werden, ist, glaube ich, auch eine gewisse Konstante, dass in politisch schwierigen Zeiten, da es eigentlich jene Bereiche sind, die als erste angegriffen werden. Das sieht man immer wieder. Ich glaube, da ist diese Zeit jetzt nichts Neues. Ich glaube, man muss den Rahmen größer machen. Ja, also ich bin ja immer davon überzeugt, wir haben eigentlich keine Asylkrise als solches, sondern wir haben eigentlich eine Krise der regulären Migration. Denn wenn wir uns jetzt sehr europazentriert, aber wir sind jetzt in Europa, wenn wir uns das anschauen, Europa steht natürlich vor einem gewissen, die Frage, wie orientiert sich Europa neu? Wie kann es Europa gelingen, seine Position des 70, 80 Jahre langen dauernden Frieden zu sichern? Es ist jetzt, wir sind wahrscheinlich so nahe an Selbstkrieg mitzuerleben, wie wir es in den letzten 80 Jahren selten gewesen sind. Und jetzt ist die Frage, wie entwickeln wir uns hier weiter? Und da muss man einfach sehen, haben wir ganz klar gewisse Faktoren, die man nicht wegreden kann. Wir haben eine demografische Entwicklung in Europa, im Allgemeinen, in Österreich im Speziellen, wenn wir uns das anschauen, dass wir hier eine sehr starke Überalterung haben. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir diesen Wohlstand, den wir jetzt haben, auch grundsätzlich sichern wollen. Und hier ist es, glaube ich, ganz klar, dass man hier auf Migration generell schauen muss. Wie können wir hier auch die Möglichkeiten schaffen, dass wir alle davon profitieren können? Und ich glaube, dass die derzeitige Politik natürlich sehr kurzsichtig ist und ich kann deine Frage natürlich nicht beantworten, wie lange das noch gut geht. Ich glaube, die Frage ist, sind wir in der Lage, diese wesentlichen Fragen in den Mittelpunkt zu rücken? Und dabei geht es nicht um Asyl oder nicht um Asyl. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen absurd, weil ich jetzt spreche der Asylkoordination bin, aber mir wäre es am liebsten, dass das eigentlich ein Thema ist, was nebenbei erledigt werden könnte, und die Zahlen, die derzeit sind, es könnte nebenbei erledigt werden. Es ist nur das Problem, dass schon gewisse politische Kräfte ihr Heil darin suchen, wieder auf Personen runterzutreten, die weniger Rechte haben und hier auch teilweise von Problemen abzulenken, die sie teilweise auch selbst geschaffen haben. Denn dass jetzt zum Beispiel in Österreich, du hast das kurz angesprochen, bei der Familienzusammenführung, dass eine Partei, die seit 30 Jahren im Wesentlichen das Innenministerium oder 25 Jahren das Innenministerium quasi in Verantwortung hat, eigentlich seit 10 Jahren durchgehend den Integrationsbereich, nun einen Notstand ausruft in einem der reichsten Länder der Welt, nur damit sie sich nicht mehr an Recht halten muss, und das für die Partei eigentlich im Wesentlichen ohne eine ernsthafte Debatte verläuft, das ist eigentlich schon absurd.
Ja. Also es gibt ja, vielleicht versuche ich einen Hoffnungsschimmer da am Horizont einzubringen, weil dieser Hinweis auf die demografische Transition, die sich da rapide vollzieht oder noch stärker vollziehen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, da gibt es ja schon einzelne Länder, die jetzt positiv darauf reagiert haben. Also Spanien wird den Aufenthalt von Hunderttausenden, schätzungsweise sind es, glaube ich, 900.000 Migrantinnen und Migranten, die irregulär und Anführungszeichen illegal aufhältig sind, also keinen gültigen Aufenthaltsstatus haben, meistens auch viele von ihnen irregulär über Kanarische Inseln, Westafrika gekommen sind, aber im Land arbeiten, nämlich Schwarzarbeit leisten, vor allem in der Landwirtschaft dort, wird den Aufenthalt regularisieren, legalisieren, dadurch den Menschen ermöglichen, dass sie auch Zugang zum Sozialsystem haben, dass sie auch Steuern zahlen. Also Spanien macht das ja auch nicht aus rein moralischen Gründen, im Gegenteil, sondern man will auch was davon haben von dieser Arbeit der Leute im Land. Also dem Land entgeht dadurch etwas. Und das ist auf, ich glaube, es ist jetzt so ausgeweitet, dass es auf alle zutrifft, die mindestens 3 Jahre im Land sind. Ja, und das ist schon sehr weitreichend. Spanien ist auch gleichzeitig, ich möchte jetzt nicht unmittelbar einen kausalen Konnex herstellen, aber Spanien hat von den Wirtschaftsdaten her die besten Europas, ja, was jetzt bei Österreich überhaupt nicht der Fall ist. Im Gegenteil, wir spüren überall den Spardruck und wir wissen, dass unsere konjunkturelle Lage sehr angespannt ist. Könnte man überlegen. Ja. Übrigens, diese rückläufigen Asylantragszahlen, die treffen Spanien viel weniger zu, weil wir da viele Überfahrten eben gesehen haben aus diesen westafrikanischen Staaten.
Venezuela,
also, ja, absolut, genau. Und das ist spannend aus 2 Gründen. Also einerseits finde ich es mal interessant, dass das aus meiner Sicht eine sehr vernunftbegabte Politik ist, die eigentlich sehr pragmatisch ist. Ja, die sagt, die Leute sind erstens eh hier, sie arbeiten eh, wir brauchen sie sogar. Und wie dumm sind wir als Nationalstaat, wenn wir auf die Steuereinnahmen verzichten, nicht? Lohnsteuer etc. Also das ist eigentlich ein sehr pragmatischer Zugang. Aber es ist umgekehrt schon noch ein bisschen mutig, weil natürlich der insgesamte globale wie europäische Migrationsdiskurs jetzt schon einer ist, der zunehmend feindlich oder zumindest skeptisch ist. Ja. Das heißt, ich denke mir, dass auch die spanischen Politiker sich überlegen mussten, wie nehme ich die Bevölkerung mit und wie mache ich eine Maßnahme, die, wenn jetzt nicht super populär, so zumindest angenommen wird, nicht? Das ist dann schon, glaube ich, eine Überlegung, die man jetzt nicht komplett wegschieben kann, weil klar kann man sagen, ein Politiker soll nicht nur das machen, was populär ist, ja, aber in einer Demokratie gelingt eben Macht, Machterhalt und Gestaltungsmachterhalt ja nur, wenn ich wieder gewählt werde und auch die Möglichkeit habe, das umzusetzen. Und da frage ich mich schon, wie ist das gelungen? Beziehungsweise könnte sowas auch hierzulande oder insgesamt in den deutschsprachigen Ländern gelingen, wo die Debatte derzeit so aufgeladen ist, dass egal wie ökonomisch und sozial sinnvoll das wäre, es eigentlich wurscht ist, weil wir wollen einfach keine Flüchtlinge und Ausländer.
Also ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht eins zu eins überlegen auf unser System, einfach wie unsere Wirtschaft strukturiert ist. Ja. Also man muss schon sehen, dass man zum Beispiel in Italien, in Spanien, in Frankreich zum großen Teil eine sehr arbeitskräfteintensive Landwirtschaft hat. Ja? Also hier braucht es einfach nicht den IT-Techniker aus Indien, der auch sehr oft beschworen wird, quasi das ist die Zuwanderung, die wir wollen, sondern wir brauchen einfach Menschen, die arbeiten, auch sehr oft relativ niedrig qualifiziert. Und hier ist es sicherlich in Österreich die Situation etwas anders, wobei was schon quasi auch ein Punkt ist, das ist halt das Thema Tourismus. Hier gibt es ja durchaus einen sehr starken Arbeitskräftebedarf. Es gibt hier eigentlich ständig eine Debatte bezüglich der Erhöhung von den sogenannten Saisonierkontingenten, das heißt Menschen, die kurzfristig dann doch nach Österreich kommen können, hier arbeiten können. Das ist ein Wirtschaftszweig, der geradezu auf das angewiesen ist. Und ich glaube schon, dass man auch hier in diesem Bereich nachhaltiger denken kann und muss, um eben zu schauen, wie können wir diesen kleinen Teil der Zwangsmigration, der Fluchtmigration, den ich nicht gleichsetzen will mit der Erwerbs- oder Bildungsmigration, es sind unterschiedliche Dinge, aber ich denke doch trotzdem, dass wir die Synergieeffekte nützen müssen und diese Integrationspolitik, die wir in den letzten 10 Jahren gefahren sind, die auch gewählt worden ist, die halte ich für gescheitert, weil dass wir sagen, wir setzen auf Abschottung und das hat eigentlich nicht wirklich was gebracht, beziehungsweise werden jetzt gewisse Probleme bejammert, dann muss man auch die Schlüsse daraus ziehen. Und wie gesagt, was ich gemeint habe, von wegen, wie lange geht das gut, ich glaube schon, wir müssen auf die Arbeitsmigration schauen, wir müssen grundsätzlich auf Migration als solche schauen und das Thema nicht reduzieren auf den Asylbereich. Denn der Asylbereich an sich ist ein wirklich verschwindend geringer Teil. Das heißt nicht, dass es Maßnahmen brauchen muss, aber wenn wir uns zum Beispiel die Familienzusammenführung hernehmen, dann sprechen wir hier von 40.000 Menschen, die nach Österreich gekommen sind über diese Schiene. Aber in den letzten 10 Jahren. Und wir sind ein Land mit 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und ich glaube, wir können und sollten durchaus etwas selbstbewusster sein, dass wir sagen, das geht sich aus, ja, das ist jetzt nicht etwas, was man nicht schaffen kann und wir brauchen sicherlich aber eine Weiterentwicklung, vor allem im Bildungsbereich, wo wir tatsächlich Probleme haben, die aber jetzt, wo es, glaube ich, viel zu bequem wäre zu sagen, der Ausländer ist schuld an diesen Bildungsproblemen. Hier ist ein wahnsinniger Reformstau da. Wir haben das Thema des Föderalismus, über den wir auch sprechen müssen. Das heißt, wir haben sehr viele Themen, über die wir sprechen können und sollen. Und ich denke, wir müssen schauen, dass wir diese Themen in den Mittelpunkt bringen, weil ich sehe hier trotzdem eine gewisse Ablenkungsmanöver, vor allem in den jetzigen Zeiten, wo einfach die Antragszahlen so gering sind und wir reden gespürt eigentlich über kein anderes Thema. Da frage ich mich schon, warum das so passiert.
Wie groß würdest du die Gefahr einschätzen, dass sich nicht nur unsere, nämlich die europäischen rechten und rechtspopulistischen Parteien, sondern auch die Parteien der Mitte von dem inspirieren lassen, was in den USA passiert. Nämlich einerseits ganz ein massiv toxischer Migrationsdiskurs, vor allem aber auch ein tatsächlich massives durchgreifen, angreifen, fremder machen und dann in letzter Konsequenz auch Grundrechte entziehen der dort ansässigen Bevölkerung. Also es beginnt natürlich, wie du sagst, immer bei jenen, die besonders am Rande stehen, den undokumentierten Migranten. Aber es gibt ja zahlreiche Fälle, wo wir mittlerweile wissen, es macht dort nicht Halt. Jetzt gab es Berichte, dass Menschen, die ihren offiziellen Termin an einer Asylbehörde für eine Anhörung wahrnehmen wollen, weil das ist der reguläre Weg, um ihr Recht auf Asyl in Anspruch nehmen zu können und dann irgendwann einmal hoffentlich einen positiven Bescheid zu bekommen, einfach bei diesem Termin verhaftet werden. Und wenn sie mit dem Anwalt hingehen, weil sie glauben, dann sind sie sicher, wird der Anwalt mitverhaftet. Also so weit sind wir. Ja, und da will ich noch zu den ganzen anderen Grausigkeiten gar nichts sagen. Und es ist natürlich, ich meine, es ist klar, dass die Rechten leider international wesentlich besser sind als die liberalen und linken Parteien. Also die natürlich lernen voneinander und werden vieles davon einfordern. Die sehe ich aber gar nicht so im Fokus. Ich sehe ganz stark im Fokus vor allem die konservativen Parteien, ja, zunehmend auch ehemalige linke Parteien. Also in einigen europäischen Ländern sind die Sozialdemokraten jene gewesen, die diese vermeintliche Asylwende befördert haben. Und da könnte man jetzt schon sagen, naja, eigentlich alles von dem, was wir vorgeschlagen haben, von Externalisierung, Ruanda-Deal über, ich weiß nicht, Return-Hubs bis hin zu Neuinterpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist ja im Vergleich dazu eh gar nicht so schlimm. Ja? Und dann eher dadurch noch einmal vielleicht Auftrieb bekommen, weil das eine ist ja, dass man sich zwar so im symbolischen Schauer immer wieder denkt, oh mein Gott, was passiert denn in den USA? Aber wir wissen, dass das natürlich ganz stark auch rezipiert wird und dass ja dahinter, hinter der konkreten Policy oder Politik, die Menschen gut oder schlecht heißen können, ja vor allem dieses Bild steht, das offenbar sehr attraktiv ist für immer mehr Menschen, eines harten Durchgreifens, eines starken Mannes an der Spitze, eines, der sich um nichts schert und jetzt einfach macht und der nur auf unsere Leute schaut, ja, der irgendwie, egal was passiert, an unserer Seite steht. Und dieses Uns, das wird dann zwar immer enger und enger, aber solange man sich noch irgendwie halbwegs in dieser Kategorie drinnen fühlt, ist ja nicht schlimm. Und da könnte man daraus lernen, als europäischer Politiker zu sagen, aha, das wollen die Leute offenbar, so ein bisschen was Autoritäres.
Also wir sehen das, glaube ich, überall. Also wir haben das ja, glaube ich, direkt in unserem Nachbarland Ungarn sehr ausgeprägt schon, diese Politik. Gleichzeitig sieht man sich die Wirtschaftsdaten an, muss man eigentlich schon bei Ungarn schon vom Armenhaus Europas sprechen. Also das ist natürlich ganz klar, du sprichst diese emotionale Komponente an, wo man natürlich sehr schwer dagegen ankommt, ja, weil es natürlich sehr, sehr leicht ist, quasi auf den Rücken von gewissen Gruppen hier Politik zu machen und da quasi durchzusteigen. Da braucht es eben, wie gesagt, nur mal eine 9.000 Euro Sozialhilfegeschichte und wir diskutieren monatelang über einen vermeintlichen Gerechtigkeitsdiskurs, der meines Erachtens so nicht da ist. Ich sehe es sehr, sehr gefährlich an, und auch gerade diese Diskussion, die wir jetzt bezüglich den Zurückweisungen führen, dass wir hier eigentlich ein absolut geltendes Menschenrecht hier versuchen aufzuweichen. Denn weil immer die Diskussion ist, dass man sagt, Menschenrechte stehen unter Beschuss. Meines Erachtens stehen jetzt nicht der Inhalt von einem Menschenrecht unter Beschuss, weil ich glaube, auch Rechte würden jetzt nie dem Staat einräumen, das Recht, dass man selbst gefoltert werden würde. Das heißt, das Recht an sich steht nicht zur Debatte, aber was zur Debatte steht, das ist die Gleichheit der Menschen. Also nämlich, dass diese Rechte nicht für alle gelten sollen. Und da sehe ich jetzt tatsächlich wirklich sehr problematisch an. Es war kurz nachdem Trump die ersten Abschiebungen nach Kolumbien, also ist auch wieder, er hat als erstes dieses Thema durchgeführt. Er hat die Leute ganz bewusst vorführen lassen, in Ketten, in Flugzeugen, also schlecht behandelt.
Und das Ganze ästhetisiert, genau, während er
genau.
das tut.
Genau, und mit in ganz starker Bild. Und hier hat es auch Kommentatoren, ich sage mal, aus der wirtschaftsliberalen Bubble in Österreich geben, der sagt, schaut, Trump macht das, woran die Europäer seit Jahren scheitern. Ja, und das halte ich schon für sehr bedenklich, dass das passiert. Wir sehen das überall. Und ich habe da hier jetzt kein Rezept dagegen. Ich kann, wie gesagt, glaube ich, nur darauf hinwirken. Und das ist jetzt keine moralische Keule, sondern einfach nur, wir wissen, wo diese starke Mannpolitik hinführt. Wir haben es, glaube ich, sogar zu dem Beispiel gebracht, was weltweit wohl am bekanntesten ist. Und dass man hier jetzt leichtfertig in dieser Zeit wieder darüber kippt, das halte ich für nicht unwahrscheinlich, muss ich konstatieren zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben aber alles, also was ich jetzt positiv sagen will, wir haben alles Wissen, was passieren kann, damit wir das verhindern können. Grundsätzlich ist das vorhanden. Und gleichzeitig ist es, was uns vielleicht, um jetzt dieses Beispiel heranzuziehen, auch aus den 30er Jahren, der Unterschied ist, dass wir eine relativ alte Bevölkerung haben, anders als im letzten Jahrhundert. Das heißt, ich frage mich halt schon, wie wir glauben, wie wir hier quasi diesen Wohlstand halten wollen. Und wir müssen darauf hindrängen, dass wir diese Fragen in den Mittelpunkt stellen und weg von dieser Symbolpolitik auf Kosten eben von den vulnerabelsten Personen, dass wir das wegkriegen. Und das ist beständige Arbeit mit den Personen und da müssen wir weiterhin aufdecken, klarstellen, einordnen, ganz wichtig einordnen, ja, weil das Problem ist einfach, dass momentan die Fülle an Informationen, und das ist natürlich ein Nachteil im Vergleich zum letzten Jahrhundert, dass einfach so viel Informationen da sind, dass es einfach ganz schwer ist, das einzuordnen. Und da ist es eben ganz leicht, einfach mit gewissen Bits and Pieces die Emotionen zu schüren und dann ist der Zug schon wieder abgefahren. Aber wie gesagt, gleichzeitig auch andere Hoffnungsschimmer, man muss schon sagen, dass dort, wo es den Kontakt mit diesen Personen gibt, dass ja rechte Parteien gar nicht so stark den Zulauf haben. Das heißt, es geht um Begegnungen, es geht um diese konkreten Projekte, diese durchzuführen. Dafür stehen auch wir, unsere Organisation, wie ich arbeite. Das Problem, was wir aber in Österreich diesbezüglich haben, ist, dass wir momentan eben die Infrastruktur abbauen, um wieder den Kreis zu schließen zum Anfang. Und hier natürlich versucht wird zu sagen, wir bauen hier massiv zurück, dass diese Orte der Begegnung nicht mehr stattfinden können. Und dann ist es auch leichter, diese Politik voranzutreiben. Da müssen wir entgegenwirken, zu schauen, dass wir diese Begegnungszonen weiterhin aufrechterhalten. Es bleibt nichts anderes übrig, glaube ich, als an diesen Punkten weiterzuarbeiten.
Du hast jetzt die Begegnungen, die unmittelbaren, direkten und persönlichen Begegnungen genannt. Ich meine, das ist auch stark meine Erfahrung, dass wenn etwas einen Unterschied machen kann, dann ist es leider sehr selten die Asylstatistik und auch leider sehr selten die Einordnung der Asylstatistik, die zu einem Meinungsumschwung führt, die dennoch wichtig ist. Ja, also ich glaube, die Aufklärung ist zentral, aber die sozusagen sehr verhärtet sind oder einfach überzeugt sind, um es jetzt neutral zu formulieren, von ihrer Positionierung, die erreicht man rein durch die sachlich nüchterne Ebene kaum. Da braucht man die Emotionen, da braucht man das Persönliche. Und ich würde dich gerne zum Abschluss eben auch fragen zu der Arbeit der Asylkoordination, vor allem aber auch dazu, was denn euch berichtet wird von jenen Menschen, über die viel geredet wird und die aber beispielsweise diesen Diskurs, diese Debatte über sie als, ich weiß es nicht, Messerstecher, als jene, die den Westen zum Untergang führen, als jene, die sich nicht integrieren wollen und die verweigern und so weiter. Was denn diese Debatte, die sie ja auch wahrnehmen und eigentlich sehr stark wahrnehmen, glaube ich, weil die ganzen Gratiszeitungen, die man in der U-Bahn mitnehmen kann, die haben jeden zweiten Tag so eine Messerstecher-Schlagzeile. Was macht der Diskurs mit geflüchteten Menschen? Ja? Weil wir bringen ihnen ja jetzt noch mit Sanktionsandrohungen sehr viel Deutsch bei und dieses Deutsch werden sie wahrscheinlich auch anwenden, um dem Mediendiskurs zu folgen. Also nicht nur das, was sie im Alltag vielleicht, das ist leider auch sehr häufig, an Diskriminierung, Ausgrenzung, Abwertung erfahren, sondern auch diese Debatte insgesamt. Was macht das mit den Menschen und wie können dann so Organisationen wie die eure, die zwar viel Arbeit macht, die aber natürlich auch, möchte ich fast sagen, einer Übergewalt gegenübersteht. Wie können die entgegenwirken? Was können die da dagegen anhalten?
Also, wie gesagt, also unsere Organisation macht ja keine, jetzt in der Rechtsberatung, keine Einzelfallrechtsberatung mehr, aber wir versuchen eben genau dort, wo es eben strukturelle Probleme oder krasse Einzelfälle gibt, dort anzusetzen. Und natürlich haben wir sehr viel Kontakt mit den Geflüchteten. Und auch, ich meine, das ist eigentlich absurd, das betonen zu müssen, aber geflüchtete Menschen sind jetzt keine besseren oder schlechteren Menschen als andere, aber sie bringen spezielle Eigenschaften einfach mit. Und da ist natürlich diese Geschichte einer Flucht, eines Weges, den man zurückgelegt hat, was man auf diesem Weg alles erlebt hat, das ist sehr, sehr prägend für diese Leute. Und dann auch mir ihre ganzen Struggles mitzubekommen in der Aufnahmegesellschaft. Das schaffen manche schneller, manche brauchen länger. Und da ist es natürlich so, dass eine Geschichte vielleicht ganz kurz, das ist so, das war ganz witzig, wie das Thema aufgekommen ist mit der ehemaligen Integrationsministerin und nun ja der neuen Leiterin von ICMPD, von der Susanne Raab, die ja dieses Thema der Leitkultur hervorgebracht hat. Und die hat eine Taskforce gebracht oder im Bundeskanzleramt hat es ein Treffen dazu gegeben. Es wurden dann Plakate präsentiert, wo Blasmusikkapellen aufmarschiert sind. Und daraufhin hat sich in Österreich eigentlich eine wesentliche Debatte entsponnen, weil sie gesagt haben, quasi, das sind nicht wir, wir sind nicht nur Blasmusikkapellen, haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, wieso redet ihr so schlecht über Blasmusikkapellen? Und da haben Personen, mit denen wir arbeiten, die diese Debatte mitbekommen, gesagt, wir haben gefragt, was ist mit euch? Ja, also und ich finde, das war sehr spannend, weil wenn wir über Integration sprechen, dann müssen wir auch irgendwie sagen, wer sind wir? Ja, und dieser Diskurs, da tun wir uns in Österreich eigentlich sehr, sehr schwer.
Ah, das hat die Leute verwirrt.
Ja, quasi. Das hat die Leute
verwirrt, was, weil sie sagen, ist jetzt Blasmusik gut oder
ja,
schlecht?
Ja, genau. Ja, ist jetzt das. Sie haben diesen massiven Konflikt wahrgenommen, der meines Erachtens in Österreich auch sehr stark dieser Stadt-Land-Konflikt ist. Ja, wo hier gesagt wird, wir sind das moderne neue Wien, das einerseits diese Hauptstadt, andererseits dieses Land, das eigentlich sehr, sehr wichtig ist für die Tradition und dass hier eigentlich sehr viel aufeinander prallt intern, ja. Und wenn wir dann über Personen sprechen, die sich hier jetzt integrieren sollen, dann fragen die, in was sollen wir uns integrieren, ja. Das heißt, es braucht bei einem Integrationsprozess auch eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich wirklich sehr stark fehlt, ja. Und das würde uns schon helfen, wenn wir diesen Diskurs tatsächlich ernsthaft führen würden. Ich bin wirklich der starken Überzeugung, dass wir hier wirklich ein sehr starkes Stadt-Land-Thema, eine Entfremdung sehen, im eigenen Land. Und da es eigentlich eine gewisse Art der Versöhnungspolitik auch wieder brauchen würde. Und mit den Geflüchteten selbst ist es, ja, wie gesagt, also es ist, wir wissen, glaube ich, oft nicht, was die Menschen mitgemacht haben, die dann direkt bei uns wohnen, die als fremd wahrgenommen werden. Und da habe ich eben auch ein Beispiel, es ist bei dem Unglück vor Pylos, wo bei einem Schiffsunglück 500 Menschen ertrunken sind.
Im Sommer 2023.
Genau, wo es sehr schwerwiegende und durchaus sehr glaubwürdige Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache gibt, die hier nicht eingegriffen oder falsch eingegriffen haben soll. Und da haben 100 Leute überlebt und 4 dieser Menschen leben zum Beispiel in Österreich. Und eine Person, die darf ich jetzt seit einiger Zeit schon begleiten und da bekomme ich wirklich mit, also was diese Person mitbringt und wie man mit dieser Person in einen Austausch treten kann. Wir kümmern uns darum, dass diese Person einfach eine Psychotherapie bekommt, dass diese Person eine Anbindung bekommt. Er hat jetzt Gott sei Dank eine Arbeitsbewilligung, obwohl das Asylverfahren noch immer nicht abgeschlossen ist, seit über 2 Jahren. Wow. Arbeitet jetzt nebenbei, weil er sagt, er muss arbeiten, weil sonst hat er die ganze Zeit diese Bilder im Kopf. Ja. Und ich war es, der die Behörden darauf hingewiesen hat, das ist eine Person, die das erlebt hat, bitte passt bei der Befragung auf, ja. Und das ist jetzt nur ein sicherlich Extrembeispiel, aber das ist nur so, Menschen haben sehr viel mitgemacht. Österreich ist keine Insel der Seligen. Ich sage nicht, Österreich muss alle Menschen dieser Welt aufnehmen. Tun wir auch nicht. Wir sind froh, dass sehr viele Erstzufluchtländer sehr viel Arbeit leisten. Aber ich denke doch, dass wir hier das etwas in einen Kontext setzen müssen. Ich hätte am liebsten auch keinen Krieg in der Welt und keine Personen, die flüchten müssen. Aber es ist eine Realität und es sind nicht wir die Träumer, sondern wir versuchen einfach umzusetzen, zu schauen, dass wir die Bedingungen schaffen, dass es ein gutes Zusammenleben gibt. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, aber das, was derzeit im Diskurs passiert, hat meines Erachtens mit der Realität nicht viel zu tun.
Das muss ich leider unterschreiben, ja. Ich frage dich jetzt zum Abschluss dennoch was, um so ein bisschen das Konstruktive Konstruktive noch einzubringen, obwohl ich finde, unser Gespräch war trotz des Themas und trotz der vielen wirklich schwierigen Entwicklungen weltweit eher ein sehr konstruktives, wo wir, glaube ich, aufgezeigt haben, wo man überall hinschauen könnte, was man machen könnte, wie man auch ins Tun kommen kann und wie man dagegenhalten kann. Dennoch zum Abschluss die Frage, was gibt dir in Zeiten wie diesen Hoffnung? Muss jetzt gar nicht im Thema Asyl sein, aber gerne auch. Wo sagst du, da denke ich, da geht was und da merke ich, das, was ich tagtäglich tue, beruflich wie vielleicht auch persönlich, ist jetzt nicht ganz vergebens.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere konkrete Arbeit denke, dann ist es schon so, dass wir, also gerade diese Begegnungen, ja, wir haben Projekte, zum Beispiel Sportprojekte ins Leben gerufen. Also nicht wir, sondern mit unseren Partnerorganisationen und vor allem in allen neuen Bundesländern, weil Österreich ist mehr als nur Wien und dass man zum Beispiel eben verstärkt Schwimmkurse anbietet, weil das eigentlich tatsächlich sehr oft ein Problem ist, dass geflüchtete Menschen dann in Österreich ertrinken. Das ist dann zum Beispiel ein Thema, das nicht sehr viel beleuchtet ist, aber dass man hier Initiativen unterstützt, die solche Kurse anbieten, um solche Begegnungsräume zu schaffen. Das ist eben so ein Punkt. Wir haben auch ein weiteres Projekt, wo wir einfach zum Beispiel so unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Personen an die Hand geben, die ihnen zeigen, okay, wie tut man da in Österreich, dass man schaut, dass man einfach diesen Austausch ermöglicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht hier auch zu Problemen, Auseinandersetzungen kommen kann, weil hier natürlich unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Aber ich denke schon, dass das durchaus einen Sinn macht und das gibt auch Kraft in dem Ganzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, auch in meiner konkreten Arbeit, dass ich arbeite trotzdem sehr viel auch mit Journalistinnen, um Sachen zu erklären. Und ich, dass wir dieses Interesse erwecken an dem, was tatsächlich ist, ja, und hier versuchen zu diskutieren, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, diese Räume aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, also gibt mir persönlich Kraft und ich sehe, dass das grundsätzlich möglich ist. Und auf jeden Fall, ja, ich meine, aufgeben tut man einen Brief und wir tun auf jeden Fall weiter. Ich glaube, es geht auf jeden Fall aber um diese Begegnungen, um das zu schaffen und diese Angst vor diesem Fremden zu nehmen, vor dem, dass wir hier eine Rolle in der Welt haben, dass Österreich ein Teil davon ist, dass wir nicht sagen können, es ist eine Festung, die wir mit einem Zaun umstellen können. Das denke ich, das tut jedem gut, das so wahrzunehmen. Und ja, also ich denke, in den konkreten Projekten, da liegt die Kraft drinnen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, Lukas, dass du heute mein Gast warst, dass du uns zum Schluss auch so viel Selbstwirksames mitgegeben hast. Ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht und mache sie auch weiterhin. Und man darf nicht vergessen, im ganzen Land gibt es viele Initiativen und Vereine, die es seit 2015 gibt, die jetzt 10-jähriges Bestehen feiern und die auch im Kleinen wahnsinnig viel weitergebracht haben. Das finde ich, darf man auch nie vergessen. Vielen Dank für deine Zeit, deine Expertise, fürs Einordnen, das wir heute gemeinsam gemacht haben. Und bei euch bedanke ich mich auch sehr, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcast-Werkstatt.